Es ist immer wieder gut, wenn man sich überlegt, das, was ich jetzt gerade mache, das, was ich tue, wieso mache ich das? Es ist da nicht wichtig, sich so zu überprüfen und zu schauen, dass es einem dann nicht so ergeht wie der Frau aus der folgenden Geschichte. Denn die Frau, die hat sich schon sehr lange Zeit auf die Hochzeit ihrer kleinen oder jüngeren Schwester gefreut. Sie hat es so richtig auf dem Herzen und hat sich gefreut, also wenn die mal heiratet, das gibt ein tolles Fest. Und so sind dann auch ein paar Tage vor der Hochzeit alle angereist, alle Verwandten, Freunde, einfach alle, die eingeladen waren, um dann diese Tage zu genießen, um das Fest zu feiern. Alle haben sich da gefreut. Aber nun galt es, dass alle anpacken mussten und mithelfen. Denn die junge Schwester, die Braut, die war zwar eine tolle Frau, aber überhaupt kein Organisationstalent. Und so galt es nun, im letzten Augenblick noch den Saal zu schmücken, den Festsaal, die Kirche zu dekorieren, das Buffet vorzubereiten, all die Sachen, die es halt zu machen geht. Und alle waren dran. Plötzlich stellt jetzt die Frau fest, als sie so dran war, an die Stuhlreihen die Blumen anzubinden, so eine Arbeit, die dauert und ganz, ja, nicht so einfach ist und die auch schon die Lust auf die ganze Arbeit vergangen war. Die Schwester, die Braut, die ist ja gar nicht mehr da, um zu helfen. Die hat sich hingelegt. Eine tolle Braut ist das. Alle rackern sich ab, alle müssen damit anpacken, schauen, dass das fest ist. Und die legt sich hin, macht ein Schönheitsschläfchen. In dem Moment hat die Frau entschlossen, nein, das Fest genieße ich nicht. Das ist ja nicht toll, das ist ungerecht. Die macht sich so ein schönes Leben, ich muss mich da abrackern, es müsste doch umgekehrt sein. Sie hat die Faust zum Sack gemacht, sie war frustriert und das Fest war für sie gelaufen. So ist es wichtig, dass wir auf unsere Motivation achten, wieso wir etwas tun, dass uns da nicht so ergeht wie der Frau. Es ist auch so wichtig, dass selbst Petrus etwas zum Thema Motivation oder die Überprüfung der Gefühle geschrieben hat in seinem ersten Brief. Da mahnt er uns dazu. Der Text steht im ersten Petrusbrief im Kapitel 5 in den Versen 1 bis im ersten Teil vom Vers 5. Vers. Ich lese es vor. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Das ist jetzt ein Text, der nicht so leicht ist, so einfach für sich anzunehmen, wo man sagt, ja, da fühle ich mich angesprochen, das bezieht sich auf mich. Es gibt da besonders vielleicht zwei Gründe, die einem da ein bisschen Mühe bereiten können. Der erste kann sein, dass es heißt, ihr Älteste. Der Text richtet sich an die Ältesten. Und da kann der Gedanke aufkommen, ja, ich bin es nicht. Ich habe keine Leitungsfunktion, ich bin da nicht der Älteste von der Gemeinde oder sonst auch im Zivilleben, im Beruf. Ich habe da keine Leitungsfunktion, ich bin da nicht der Chef. Da kann dann der Gedanke kommen, also gut, eigentlich könnte ich jetzt heute Morgen mit dem Gedanken nach Hause gehen, abschließend fertig. Aber mit dem ist es eben nicht so. Das hat der Paulus oder der Petrus wollte das nicht sagen. Sondern natürlich mit dem Text sind die Leiter besonders angesprochen, aber alle Leiter in jedem einzelnen kleinen Bereich. Jeder, der irgendeine Leitungsfunktion hat, wird damit angesprochen. Also auch alle, die sich irgendwo in der Gemeinde beteiligen, einsetzen, mit dabei sind. Zum Beispiel bei der Kinderbetreuung. Wenn man da für die Kinder schaut, sich bei ihnen einsetzt und für sie schaut. Oder wenn man die Technik betreut, wenn man so der Leiter der Technik ist. Halt einfach wirklich jeder, der irgendeine Aufgabe wahrnimmt. An den richtet sich der Text auch. Dazu kommt, in der Reformationszeit wurde ja das Prinzip des allgemeinen Priestertums wiederentdeckt, wieder hochgehalten von Luther, liebgemacht. Denn Gott hat ja gesagt, ihr sollt mir sein ein königliches Geschlecht, ein Volk von Priestern. Also jeder Christ wird eigentlich von Gott in eine Leitungsfunktion hineingerufen. Jeder ist da angesprochen. Jeder einzelne Christ. Und darauf weist auch der Schlusssatz hin, aus dem 5. Vers. Weil da werden auch die Jüngeren erwähnt, dass sie sich die Älteren als Vorbilder nehmen sollen, dass sie sich ihnen unterordnen sollen. Und somit ist dann auch jeder in der Pflicht. In der Pflicht, dass der Text für ihn gilt. Das zweite Problem mit dem Text kann sein, dass die Ermahnung am Anfang steht. Der Petrus schreibt da, ich ermahne euch. Und das haben viele nicht gern. Weil da kommt vielleicht so das Gefühl oder der Gedanke hoch, aha, jetzt kommt der erhobene Zeigefinger. Jetzt will da jemand mir etwas die Meinung sagen, was ich da alles falsch gemacht habe. So all meine Fehler aufgedrückt, so von oben herab nach unten. Und ich darf nur nicken. Wenn man das aber so machen würde, würde man Petrus kräftig missverstehen. Denn vom griechischen Urtext, das Wort, das hier steht für ermahnen, das hat die Grundbedeutung, ich rede mit jemandem, indem ich mich neben ihn stelle. Es ist also eine Begegnung auf Augenhöhe, auf gleicher Höhe, nicht von oben herab, sondern hat eben gleiche Ebene entgegeneinander. Denn als Christen tragen wir die Verantwortung füreinander. Und so ist es dann auch immer wieder gut, sich gegenseitig daran zu erinnern, wir alle, wir stehen auf demselben Fundament. Wir stehen auf demselben Boden, auf demselben Fundament des Glaubens an Jesus Christus. Er ist unser Fundament, er ist unser Halt, er ist unser Chef. Und dies hat dann auch Konsequenzen für unsere Lebensgestaltung. Oder soll sie haben? Was zählt jetzt also Petrus auf? Er nennt da nicht so drei Prüfsteine, woran wir uns da messen können, messen sollen. Sie beziehen sich eben auf unsere Motive, das, was uns antreibt, das, was wir tun, halt eben unsere Beweggründe. Der erste Prüfstein, oder er hat so ein Gegensatzpaar geschrieben, das erste Gegensatzpaar, dann nennt er nicht gezwungen, sondern freiwillig. Also die Arbeit, die wir machen, das soll nicht gezwungen ausgeführt werden, sondern freiwillig. Sicher, es gibt Arbeiten, die sind mühsam, die gemacht werden müssen, die einem vielleicht nicht gerade so im ersten Augenblick Freude bereiten, wo man sich halt selber dazu zwingen muss. Aber genau bei diesen Arbeiten ist es dann ganz wichtig auf die innere Einstellung. Mit welcher Einstellung packe ich sie an? Mache ich da die Faust im Sack drin, bin frustriert, demotiviert? Oder versuche ich es fröhlich anzugehen, mit Freude es anzupacken und das Positive darin zu sehen? Ich kann da vielleicht das am besten verdeutlichen mit meinem Beispiel aus meiner Schreinerlehre. Als ich die Schreinerlehre angefangen habe, so in den ersten Wochen, da hatten wir einfach nur die Aufgabe, Holz zu schleifen. Schön mit der Hand die ganzen Tage zu schleifen. Nichts anderes. Die Schreinerei, wo ich die Lehre gemacht hatte, die haben Stühle hergestellt für die Kindergärtner, also die ganz kleinen Stühle. Und die älteren Lehrlinge haben die ganzen Stühle vorproduziert, Er hat Holz zusammengeschnitten, zusammengeleimt und wir haben dann die fertigen Stühle bekommen. So, ihr schleift mal jetzt schön. Und dann hatten wir da riesige Gestapel, so palettenweise, und es galt da einfach von morgens bis abends einen Stuhl nach dem anderen zu schleifen. Das war natürlich nicht so das Wahre und da hatten wir wirklich mit der Motivation zu kämpfen. Was einfach so alles, immer die gleiche Routine, war nicht so schön. Der für uns zuständige Lehrmeister hat das natürlich mitbekommen und hat uns dann ermahnt. Er ist zu uns hingekommen und hat gesagt, also wenn ihr so weitermacht, dann bekommt ihr alle den blauen Brief, dann bekommt ihr die Kündigung, dann könnt ihr gleich aufhören mit der Lehre, könnt nach Hause gehen und das war's. Mit der Motivation kommt er nicht weit. Das ist uns natürlich, uns Lehrlingen, eingefahren vom ersten Lehrjahr. Aber dann haben wir unsere Einstellung geändert. Wir haben versucht, es anders zu sehen. Der erste Schritt, wo wir gemacht haben, wir haben so angefangen, einen Wettbewerb zu machen, untereinander. Wer kann in der gleichen Zeit mehr Stühle schleifen? Das war spannend. Bin ich's oder der andere? Und dann haben wir einen neuen Wettbewerb entdeckt. Wir alle zusammen gegen die anderen Lehrlinge aus der anderen Stufe. Sind die schneller mit dem Verleimen unter uns bringen oder wir am Wegschleifen? Und da haben wir ein Tempo entwickelt. Der Lehrmeister hat nur noch gestaunt. Er konnte es nicht fassen, in was für einem Tempo wir die ganzen Stühle weggearbeitet haben. Und uns hat es natürlich auch so richtig Spaß gemacht. Wir hatten Freude daran. Und so ist dieser erste Prüfstein auch sehr wichtig. Denn es hat Auswirkungen, die man sofort bemerkt. Macht es jemand wirklich mit Freude und mit Spontanität, Elan oder demotiviert, mag nicht mehr, will nicht. Man kann also die Motivation sehr gut und sehr schnell spüren. Der zweite Prüfstein, den Petrus nennt, dessen Auswirkungen sind auch feststellbar. Es braucht vielleicht ein bisschen länger, sie sind nicht ganz so schnell feststellbar wie der erste. Denn da sagt Petrus, wenn wir das tun, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Es ist ja heute so, dass wir das sehr schnell fragen. Wenn es irgendwo gilt, dass wir uns einsetzen, wo unser persönliches Engagement gefragt ist, was bringt das mir? Was habe ich davon? Selbst in der Gemeinde kann dieses Denken da sein. Nicht, dass es da mit Geld oder solchen Wertgegenständen honoriert wird, aber Anerkennung, Wertschätzung, Erfolg, das sollte schon da sein, das sollte schon drin sein. Und Anerkennung, Erfolg und Wertschätzung, das ist auch gut und wichtig und auch richtig, dass es das auch vorgelebt wird. Bedenklich wird es ab da, wo die Person, die etwas macht, es erwartet oder sogar fordert. Also zum Beispiel, ich würde diesen Vorplatz draußen, den Eingangsbereich, ganz sauber putzen und dann mit der Erwartung, also jeder, der kommt, der muss das sehen und muss mich dann loben und sagen, ja, das ist so gut und sauber und das hast du sehr gut gemacht. Das ist so richtig fordern würde. Das wäre dann ein schändlicher Gewinn. Weil, wenn wir das machen würden, nach diesem Prinzip, dann würden wir etwas verlangen, was freiwillig kommen müsste, was freiwillig sein müsste. Wir würden also eigentlich den anderen zu etwas zwingen, was von ihm her einfach so kommen könnte, als Wertschätzung. Wenn wir aber im Gegenzug von einer Sache berührt sind, wenn sie uns wirklich so am Herzen liegt, auf dem Herzen, dann werden wir uns dafür einsetzen. Egal, ob wir damit erfolgreich sind oder nicht. Egal, ob wir damit Wertschätzung bekommen oder nicht. Egal, ob wir damit Anerkennung haben oder nicht. Wir machen es dann einfach, weil es uns auf dem Herzen liegt, weil es uns im Herzen drin brennt und wir sagen, ja, das möchte ich tun. Und wenn wir das so auch ausführen, dann werden wir auch zu Vorbildern. Und das ist der dritte Prüfstein, den Petrus nennt. Er sagt, nicht als Herren der Gemeinde, sondern werdet Vorbilder. Leider gibt es, dass hinter dem Etikett Dienst für die Gemeinde, dass dahinter ein Streben nach Macht steht. Dass man so sagt, also ich mache jetzt da einen guten Dienst für die Gemeinde, ich setze mich da großartig ein, denn dann habe ich das Sagen, dann bin ich wer. Und da kommt so der innere Machtmensch, der in jedem von uns ein bisschen mehr oder weniger noch drin steckt, der kommt da zur Geltung. Denn jeder möchte gerne die erste Geige spielen. Das steckt so ein bisschen in uns drin. Aber ich habe gelesen, gerade bei einem Orchester, wo es ja die Geiger gibt, da geht eigentlich gar nichts ohne einen zweiten Geiger. Denn alle, so habe ich es erfahren oder gelesen, möchten gerne die erste Geige spielen. Der, der vorne steht, der den Takt dann gibt, der dann auch vielleicht gefeiert wird. Aber ohne einen hervorragenden zweiten Geiger kann das Ganze nicht schön werden, kann nicht hervorkommen. Denn erst der zweite Geiger ermöglicht die Harmonie. Und so braucht es überall Menschen, die Aufgaben wahrnehmen, die unbemerkt sind, wo man es nicht gleich so feststellt, die halt etwas machen, ohne viel Tamtam. Und da würde ich auch sagen, das sind die wahren Helden. Es braucht eben alle zusammen, jeden Einzelnen, so wie beim Orchester es auch alle braucht, den ersten Geiger, den zweiten Geiger und jeden anderen weiteren, der ein Musikinstrument spielt. Erst wenn alle zusammenspielen, erst wenn alle miteinander im Takt sind, dann entsteht eine schöne Melodie, eine schöne Musik. Und dieses Gemeinsame, insbesondere eben dann, wenn auch der zweite Geiger hervorragend ist, das kann festgestellt werden, das kann erfahren werden. Da werden auch all diese Personen zu Vorbildern. Und das ist das Ziel. Das Ziel, dass wir Vorbild werden oder sind für Christus und sein Reich. Jetzt kann es aber auch sein, oder ist für uns sehr oft so, Vorbild zu sein. Das ist sehr anspruchsvoll. Das Problem ist, dass das Wort Vorbild oder Vorbilder von uns auf einen sehr hohen Sockel gestellt werden. Manchmal für uns oder sehr oft unerreichbar. Denn mit Vorbild, da wird oft verbunden, das ist so der perfekte Zustand. Die Person, die ein Vorbild ist, muss perfekt sein. Da muss alles gut sein, alles in Ordnung sein. Halt eben der Idealzustand. Und da ist es auch wieder gut, wenn wir das griechische Wort nehmen für Vorbild. Es heißt Typos. Und Typos hat von der Grundbedeutung her die Bedeutung, jemanden oder etwas in Form bringen. Beziehungsweise einen Stempel oder einen Abdruck zu hinterlassen. Auf uns bezogen heißt das, es ist jemand ein Vorbild, dessen Leben einen bestimmten Stempel trägt. Beziehungsweise der geprägt und in Form gebracht wurde. Um es deutlicher zu sagen, ein Christ ist dann ein Vorbild, wenn Jesus in unserem Leben seinen Stempel aufgedrückt hat. Wenn er uns prägt, wenn er uns in Form bringt, an uns arbeitet und uns neu gestaltet. Und dass er uns dann so prägt, dass auch unser Handeln geprägt ist. Denn das wird dann für andere erkennbar. Erkennbar. Und damit wird es dann auch möglich, dass wir als Geprägte, als die, die von Jesus Christus den Stempel aufgedrückt bekommen haben, dass wir durch einfach das Geprägtsein zu einem Stempel werden für weitere. Dass auch Jesus Christus bei weiteren Menschen seinen Stempel aufbringen kann, sie prägen kann, sie in Form bringen kann. Weil wenn wir so den Stempel von Christus tragen, dann können die anderen Menschen, unsere Mitmenschen erkennen, der Christ kann und will auch gar nicht von Jesus lassen. Er ist ihm so wichtig, dass er an Jesus von ganzem Herzen festhält, sich an ihn festklammert. und das sein ganzes Leben prägt. Und das wird dann noch spannend für unsere Mitmenschen. Es interessiert, weil es ist anders. Und man sieht dann auch die Auswirkungen. Und wenn dann das so gespürt wird, es wird dann gespürt, ja, Jesus ist unser Ziel und unser Weg. Und wir lassen nicht von ihm. Das macht so ein Vorbild aus. Das Schöne ist, als Geprägte, wir brauchen da nicht für uns einen Lohn zu schauen oder nach einer Belohnung zu trachten. Denn als Vorbilder, da wird uns von Gott her eine Belohnung zugesprochen. Und zwar heißt es, wenn der Herr wiederkommt, also wenn Jesus wiederkommt, dann wird er uns die Krone der Herrlichkeit geben.